ARD.
Hallo, herzlich willkommen. Photosynthese, das ist heute unser Thema. Photosynthese, nun gut, der Schlüssel zu unserem Leben. Wenn man genau drauf schaut, war es schon immer, wird es auch bleiben. Und deshalb auch die Landwirtschaft aus dieser Erde, unserer Erde, muss als Hauptziel die Photosynthese haben. CO2 aus der Atmosphäre ziehen, das durch massive Regeneration von Ökosystemen, von Biodiversität und auch von Bodenkohlenstoff. Und das alles als Ziel und nicht als Ziel das Zerstörerische geradeaus weiter so mit maximalem Ertrag. Jetzt stellen Sie sich die Frage, was ist mit Jochen Marmit heute Morgen los? Nun, er hat einen Gast, der heißt Daniel Etter und der hat einen Feldversuch gestartet. So heißt auch sein Buch Mein Hof und die Suche nach der Zukunft der Landwirtschaft. Daniel Etter ist auf der einen Seite seit vielen Jahren als Fotograf und Filmer in der Welt unterwegs, berichtet vor allen Dingen aus Kriegs- und Krisengebieten, ist unter anderem auch mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden und hat auf der anderen Seite nun ein Buch geschrieben, in dem es genau um Photosynthese geht. Er hat sich einen kleinen verfallenen Hof im Norden Spaniens gekauft und ist dann der Frage nachgegangen, wie lebe und pflanze ich denn eigentlich nachhaltig und ökologisch sinnvoll? Wie das alles zusammengeht, fragen wir ihn selbst. Er ist heute Morgen mein Gast hier im Studio in Saarbrücken. Schönen guten Morgen, Daniel Etter.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Was hat Sie denn ganz am Anfang bewogen, einen Hof zu kaufen und dann auch noch sich in die Landwirtschaft einzuarbeiten, also da richtig reinzuleben?
Den Hof zu kaufen, das war so die romantische Vorstellung vom Leben auf dem Land, die ich schon immer irgendwie mit mir getragen habe. Und da ich viel in Krisen- und Kriegsregionen gearbeitet habe, habe ich einfach was gesucht, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich Ruhe finden kann, wo ich mich erholen kann. Und dann habe ich damals mit meiner damaligen Partnerin in Barcelona gelebt und wir haben einfach von da aus gesucht und dann einen sehr schönen Hof in einem sehr schönen kleinen Tal nördlich von Barcelona gefunden. Und dann der Weg in die Landwirtschaft, das fing auch ähnlich an, irgendwie das eigene Gemüse pflanzen. Das ist so eine ganz nette Vorstellung. Wie gesagt, es hat was Romantisches, was von zurück zur Natur. Aber es ist dann immer größer geworden und ich habe mich eingelesen und das ist dann zu einer Leidenschaft geworden über die Zeit und habe dann immer mehr gepflanzt und mehr Bäume in die Erde gesetzt. Und genau, das war mehr so ein zufälliger Weg da rein und habe dann durch das Arbeiten auf dem Land meine Leidenschaft für die Landwirtschaft entdeckt.
Wobei Sie sich ja nicht die Frage gestellt haben, wie kann ich möglichst schnell möglichst viele Tomaten oder so herstellen für mich selbst, sondern Sie haben gemerkt, ich muss mit diesem Land irgendwie erstmal umgehen lernen. Das heißt, ich muss den Boden verstehen lernen und würde ganz gerne auch so wirtschaften, dass wir alle was davon haben, sprich auch der Boden. Also nicht nur ich mit meinen Anzahl an Tomaten. Also da ist ja schon ein ganz konkreter Weg in Richtung auch null Emissionen produzieren.
Genau, also ich habe am Anfang viel über Permakultur, ist vielleicht ein Begriff, und solche Wege, die näher an der Natur sind sozusagen, gelesen und habe dann versucht, das irgendwie umzusetzen bei mir und habe mich immer gefragt, warum wird es eigentlich nicht im größeren Stil gemacht? Also ich lese immer von diesen Ansätzen und lese immer, wie gut es funktioniert und was für tolles Gemüse man daraus bekommt und was für Erträge man auch teilweise daraus bekommt, die deutlich höher liegen tatsächlich als bei maschinell bearbeiteten Betrieben. Und hat mir dann die Frage gestellt, ja, warum funktioniert das im Kleinen so gut, aber im Großen offenbar gar nicht? Und habe dann angefangen, das bei mir auch auszuprobieren und bei mir zu sehen, wie gut das funktioniert und zu verstehen, wie das funktioniert und warum das im Kleinen funktioniert, aber nicht im Großen.
Sie haben auch viele andere Menschen im Porträt in Ihrem Buch. Da wollen wir gleich nochmal genauer drauf schauen, die Sie auch besucht haben, um eben diesen Fragen und auch Antworten nachzugehen. Wie kann man beispielsweise ohne zu pflügen ein großes Feld bestellen und damit auch den Humus und auch die Erträge in Einklang zu bringen, damit das eben nachhaltig und ökologisch sinnvoll daherkommt. Bei Ihnen ist jetzt nun der Begriff, und der ist ja eigentlich in Ihrem Fall auch doppelt zu besetzen, die Photosynthese. Auf der einen Seite sind Sie Fotograf und auf der anderen Seite schreiben Sie am Ende Ihres Buches auch davon, das ist nun eben der Schlüssel zu unserem Leben. Warum dieser Fokus? Was ist das Besondere an diesem Fokus, wenn wir das ansetzen?
Die Fotos, also man lernt das natürlich in der Schule, im Biologieunterricht, wie das funktioniert, wie das im Kleinen technisch funktioniert. Aber dann Ich bin bei meinen Recherchen immer wieder darauf zurückgekommen, dass alles am Ende von Photosynthese abhängt. Also wenn ich mich hier im Studio umgucke, die Computer, die aus Plastik sind, das Mikrofon vor mir, das Essen, was ich heute Morgen gegessen habe, alles um uns herum beruht auf Photosynthese. Ohne Photosynthese geht gar nichts. Mhm. So. Und auch wenn wir darüber reden, wie wir CO2 aus der Atmosphäre bekommen, geht das vor allem wieder über Photosynthese. Das nicht nur an Land, sondern auch im Wasser. Und das ist einfach ein unglaublich faszinierender Prozess. Und das heißt, wenn man Landwirtschaft betreiben will, die dem Klimawandel oder den Klimawandel bremsen soll, dann ist der Hauptfokus sollte immer darauf liegen, möglichst viel Photosynthese zu ermöglichen und zu fördern. Und das ist, da gibt es ganz viele Ansätze dann am Ende, wie man das genau machen kann. Aber das ist der Schlüssel zu allem.
Daniel Etter, zu Gast bei Fragen in Auto hier bei SR2 Kulturradio. Feldversuch, mein Hof und die Suche nach der Zukunft der Landwirtschaft. Eine Frage ist schon da, die kommt aus St. Ingbert. Und ich denke mal, Olaf Lenk hat ganz klar schon mal ein bisschen geguckt, um was es da geht. Er fragt nämlich, ob Sie tatkräftige Hilfe in seiner regenerativen Landwirtschaft haben. Sonst könnten Sie ja gar kein Buch schreiben.
Ich habe, also erstmal um das klarzustellen, die Landwirtschaft, die ich dort betreibe, das sind Bäume vor allem. Also ich habe Olivenbäume, ich habe Wein angebaut, wir haben Obstbäume. Das heißt, es ist alles relativ wenig Arbeit verbunden. Da ist natürlich immer noch einiges zu machen, also Unkrautjäten und so Sachen. Aber es ist relativ wenig zu machen. Und das habe ich bewusst so gemacht, weil ich halt immer noch als Journalist arbeite und viel unterwegs bin. Aber natürlich, ja, ich habe helfende Hände immer wieder gehabt. Es gibt so eine Website, die heißt Woofing, also Willing Workers on Organic Farms, also Freiwillige, die dann bei so Projekten mithelfen, im Gegenzug dafür dann Unterkunft und Essen bekommen. Und die habe ich immer wieder angefragt, da habe ich immer wieder Hilfe. Ich habe jetzt jemanden dort, der dort lebt. Das ist ein kleines Apartment in diesem Bauernhaus und der sich so ein bisschen um den Garten kümmert. Und dann habe ich Familie, Freunde, Partnerinnen, die da geholfen haben.
Jetzt fragt er noch nach, was machen Sie denn, wenn die CC-Fliege Eier in Ihre Oliven reinlegt? In die Olivenbäume?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich jetzt nicht so eine große Ernte habe bisher. Deshalb habe ich mir diese Frage noch nicht gestellt. Die CC-Fliege, ich weiß gar nicht, ob wir CC-Fliegen haben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das ein Problem wird, aber das muss ich mir dann anschauen, wenn es soweit ist. Es gibt aber durchaus Mittel. Also das Ding ist, es gibt ja, wenn man kommerzielle Landwirtschaft betreibt, dann betreibt man das sehr intensiv. Das heißt, man hat extrem viele, vor allem moderne Olivenhaine, pflanzen sehr, sehr, sehr dicht und haben sehr, sehr viele Bäume auf sehr wenig Hektar. Und dann ist die Gefahr natürlich größer, dass sich so Krankheiten verbreiten. Bei mir der große Vorteil ist, dass in diesem Tal, wo das Haus liegt und wo die Felder sind, da gibt es keine Oliven, also sehr wenig Olivenbäume. Da gibt es schon Olivenbäume, aber halt sehr wenig. Das wird nicht kommerziell
keine
dort.
Plantage im Raster-Look.
Genau, keine Plantage dort in der Ecke. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dort Olivenkrankheiten gibt, ist schon relativ gering. Mhm. Deshalb, knocking on wood, hoffe ich, dass das nicht passiert. Aber
die CC-Fliege ihr Tal einfach vergisst.
Hoffen wir mal, ja.
Sota La Quinta, so heißt dieser Hof. Ganz kurz nur zur Lage. Sie haben schon gesagt, katalanische Pyrenäen, da haben wir vulkanische Böden, da gab es mal Terrassen, dann ist das Ganze mit Wald zugewachsen. Jetzt haben sie ein paar Jahre lang umgebaut und rückgebaut und dann ist ihnen bewusst geworden, wenn ich das für mich als landwirtschaftliche Fläche nutzen will, dann muss ich reingehen in die Frage konventionell industrielle Landwirtschaft versus ökologische. Wie kann ich das machen? Was kann ich da tun? Und dann sind sie los und haben auch Menschen getroffen, die völlig unterschiedlich zu diesem Thema stehen. Und ich würde ganz gerne beginnen mit dem, Sie auch beginnen, mit Martin Crawford in Devon in England. ganz kurz nur, er hat einen Waldgarten. Das ist so ein Punkt, der ganz wichtig ist in diesem ganzen Buch und auch in diesem ganzen Denken. Was ist das Besondere an einem Waldgarten und wie schafft es dieser Mensch, sich mittlerweile daraus zu ernähren?
Ein Waldgarten ist im Prinzip ein System, was man schafft, also einen kleinen Wald nachahmt, einen jungen Wald nachahmt, wo aber eigentlich alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Knollen, Pilze, die dort wachsen, essbar sind oder medizinischen Nutzen haben oder zum bei ihm sogar Körbe daraus gemacht werden können und so Sachen. Das heißt, und Martin Crawford hat so ein kleines Stück Land in England, in Devon, ein wunderschönes kleines Dörfchen daneben mit viel so ökologischer Landwirtschaft drumherum, aber Martin Crawford ist wirklich einen radikalen Weg gegangen. Der war früher selber Marktbauer, das heißt, er hat Gemüse auf dem Markt verkauft und irgendwann hat er sich gedacht, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will, weil dieses Wirtschaftssystem, in dem wir existieren, das ist nicht nachhaltig, das funktioniert so nicht, das führt uns an den Rand einer Klippe, wie er mir gesagt hat. Und er wollte sich davon verabschieden und hat dann als Ziel ausgerufen, das war schon in den 90ern, als er damit angefangen hat, so viel CO2 aus der Luft, aus der Atmosphäre zu binden, wie nur irgendwie möglich und gleichzeitig noch ein System zu schaffen, das zumindest ihn ernähren kann. Und ich habe ihn dort besucht, das war vor 2 Jahren im Sommer, da gab es eine Hitzewelle in Großbritannien, da waren alles drumherum war braun und gelb gebrannt von der Sonne, von der Trockenheit. Und in diesem Wald war es fast wie ein kleiner Tropenwald. Das war alles grün, alles lebendig, vital, kein Anzeichen von Stress. Und man geht da rein oder ich bin da reingegangen und habe mir anfangen kommt einem das wie ein normaler Wald vor, aber dann entdeckt man, dass da Erdbeeren wachsen und dann Bambus und Palmen dazwischen stehen.
Auf 7 Etagen, wie Sie schreiben.
Genau, auf 7 Etagen. Also die oberste Etage sind dann die Baumkronen von hohen Bäumen, also Nussbäume, Kastanien. Darunter sind Obstbäume, dann kommen Gemüse, die am Boden wachsen, wie Artischocken oder Spargel. Dann sind Sachen, die im Boden sind, dann sind Schlingpflanzen, dann gibt es Pilze, dann gibt es Beerensträucher. Und insgesamt sind das, wie gesagt, 7 Etagen. Ja.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Martin Crawford hat das über Jahrzehnte, kann man sagen, aufgebaut und wachsen lassen. Pflanzen, die miteinander kooperieren, das finde ich sehr interessant, nicht nur konkurrieren, sondern vor allen Dingen kooperieren. Und das hat er geschafft. Wer könnte das noch schaffen? Also ich meine, nehmen wir jetzt mal hier den Wald rum, den Hallberg oder vielleicht irgendwo im Saarland hat jemand ein Waldstück. Kann er das so anlegen und sagen, ich versuche das auch mal?
Das kann man hier in Deutschland ganz wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir haben jetzt glücklicherweise recht viel, sehr viel Regen gehabt. Das ist immer der große limitierende Faktor, Wasserverfügbarkeit. Und dann kann man das eigentlich überall machen. Also das ist kein System, kein Anbausystem, mit dem man Geld verdienen kann, mit dem man auf den Markt gehen kann und Sachen verkaufen kann. Aber wenn man für sich selbst zu Hause sein Gemüse anbauen will, dann funktioniert das wunderbar in Deutschland. Und wie gesagt, Martin Crawford, der hat eine Familie, die haben etwa 1 Hektar Waldgarten und die können sich da wunderbar von alleine aus diesem Wald praktisch ernähren. Also die kaufen natürlich auch mal ein Stück Brot oder weiß ich nicht, was da sonst noch auf dem Speiseplan steht, aber das Gros des Essens kommt aus diesem Garten. Das also geht in Deutschland auch wunderbar.
Ein Beispiel aus dem Buch von Daniel Etter ist der Waldgarten von Martin Crawford, Feldversuch. Heute wollen wir auf Höfe schauen und auf die Suche nach der Zukunft der Landwirtschaft mit Daniel Etter hier bei Fragen an den Autor. Ihre Fragen gern.
Olivenöl ist derzeit recht teuer. Was halten Sie von der Idee, einem Bauer hier in Deutschland, wo es eventuell warm ist, gibt ja wärmere Gegenden, zu empfehlen, 10.000 Olivenbäume anzupflanzen und dann Olivenöl zu produzieren?
Das Olivenöl ist in der Tat sehr teuer. Das hat sich tatsächlich verdoppelt von einem Jahr aufs nächste. Das lag vor allem daran, dass die Ernten in Spanien krass eingebrochen sind. In einigen Regionen praktisch gab es keine.
Zum Liegen.
Hm. Ja, also 80% auf unbewässerten Feldern in Andalusien. Und Spanien ist der größte Olivenölproduzent der Welt. Das Problem bei Oliven, die mögen dieses Wetter, was wir gerade haben, nicht sonderlich gerne. Die brauchen Regen natürlich im Winter. Die brauchen aber relativ trockene und relativ warme Bedingungen im Sommer. Und in Deutschland, glaube ich, ist es noch nicht so weit, dass wir jetzt hier Oliven anpflanzen können. Wenn sich das weiter so entwickelt, vielleicht kommen wir an den Punkt. Aber momentan ist es nicht der Fall. Und das größere Problem ist halt, selbst die robustesten Olivenkultivare, die es gibt, die sind bis -7, -8 Grad kälteresistent. Das heißt, wenn es mal eine Nacht ein bisschen kälter ist, dann überleben die das. Aber wenn es tagsüber über mehrere Tage weniger als -7, -8 Grad hat, dann sterben diese Bäume einfach. Das heißt, nicht so einfach zu übertragen. Das kann man dann vielleicht in der Mitte Frankreichs machen oder sowas. Aber ich glaube, in Deutschland ist es noch so ein bisschen, sind wir noch davon entfernt. Das
Süden Englands vielleicht auch demnächst.
Vielleicht, aber ja, wie gesagt, man muss das wahrscheinlich, die Bäume, damit sie Überlebenswahrscheinlichkeit haben, muss man die dann doch im Winter noch in Gewächshaus stellen, sonst werden sie wahrscheinlich sterben.
Wenn wir auf das Thema Wasser schauen, da waren Sie natürlich auch unterwegs und haben sich mal angeschaut, wie schaffe ich eigentlich verlassene, karge Böden und Regionen, und da ist Spanien ja auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie schaffe ich das eigentlich neu zu beleben und auch dann so zu beleben, dass ich nachhaltig dort Landwirtschaft betreiben kann. Sie waren in einem Bereich, der heißt La Jonquera, im Südspanien, da hat ein junges Ehepaar das Ganze gemacht. Und der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, ist nicht nur, dass man sozusagen dies wiederbelebt hat, sondern dass man auch für sie, für ihren Garten, die Erkenntnis, man muss das Gelände lesen. Ja, man muss lesen lernen, wie man dann auch mit Wasser arbeitet, so wenig es auch sein mag, es funktioniert dann trotzdem. Also dieses, wie Sie schreiben, die Keyline zu lesen im Gelände. Verraten Sie uns mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt und warum das so wichtig ist, wenn man auch im Kleinen was anlegen möchte.
Vielleicht hole ich da kurz ein bisschen aus. Also die moderne Landwirtschaft, die gegenwärtige Landwirtschaft, die beruht darauf, dass wir billige Energie haben, mit der wir Dünger produzieren können, mit der wir Pestizide produzieren können, aber auch Wasser. Das heißt, mit dieser Energie, die wir aufgewendet haben, konnten wir über viele Jahre alles Mögliche überall anbauen. In Spanien ist es ein ganz krasses Beispiel. Da gibt es in der Gegend, wo La Jonquera liegt, um Murcia, da kommt eigentlich das ganze Gemüse, was wir produzieren, was wir konsumieren in Deutschland im Winter, kommt dann aus so Gegenden. Da wird dann Salat, Brokkoli, alles Mögliche wird dort angebaut. Im Winter, weil da ziemlich milde Temperaturen sind. Das Problem da war aber, dass es gab da kein Wasser. Es gab einfach nicht genug Wasser. Dann wurde irgendwann ein Wasserprojekt, da wurde aus Zentralspanien Wasser dorthin
kanalisiert
und wurde dann da verwendet, und praktisch die Landwirtschaft, die Tatsache, dass wir hier im Winter Sommergemüse haben, beruht eigentlich auf solchen Projekten. Und das, was wir aber darüber vergessen haben, und das ist, in Spanien ist da wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit dem Land arbeiten können, wie wir mit dem arbeiten können, was das Land uns gibt. Das heißt, bevor diese Wasserprojekte dort geschaffen wurden, war da regenbasierte Landwirtschaft. Das heißt, sie konnten nur gewisse Sachen anbauen. Das war dann Weizen im Sommer, das waren Zitrusfrüchte. Und die Landwirte wussten, wie sie mit diesem Wasser, mit dem wenigen Wasser umgehen. Das heißt, sie wussten, wie sie es im Land halten. Und das ist in bergigen Regionen, heißt das, beispielsweise, dass man nicht schachbrettartig die Mandelbäume da auf die Hänge setzt, sondern sich anschaut, wie das Wasser dort läuft und wo es langläuft. Das heißt, früher war es so, dass man entlang der Höhenlinien gepflanzt hat, entlang dieser Keylines, und praktisch so das Wasser nicht seitlich ablaufen konnte, sondern durch die Pflanzung selber im Hang gehalten wurde. Und dann konnte man Dämme anlegen und Teiche anlegen. Und wie gesagt, ich war in La Junquera, diesem Projekt im Süden Spaniens, und da wurde das gemacht. Und am Anfang dachte ich, das seien neue Techniken, die dort implementiert werden. Und dann habe ich mir die Geschichte dieser Region durchgelesen und habe dann entdeckt, dass es früher Standard war. Dass früher viel mehr darauf geachtet werden musste, mit den wenigen Ressourcen, die da sind, umzugehen. Und dann durch die Industrialisierung der Landwirtschaft vergessen wurde, wie man Ressourcen schonen
kann. Das Wissen ist verloren gegangen, und das wieder zu entdecken, wieder zu beleben, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, über den Sie dann in dem Zusammenhang auch schreiben. Nun haben wir natürlich dort die Situation, es ist auch natürlich extrem trocken zum Teil, und es ist natürlich kleinteilig, aber das ist auch in Ihrem Buch so durchgehend, auf der einen Seite kleinteilig oder einzelne Projekte zu beschreiben, wo immer die große Frage hinten dran steht, naja, wie sollen wir das denn ins ganz Große umsetzen? Ja, wie können wir denn davon die Menschheit ernähren, als Maximalfrage? Haben Sie darauf eine Antwort?
Ja, das ist die große Frage, die ich mir gestellt habe, natürlich. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber ich glaube, wir haben jetzt nun mal dieses System einer sehr industrialisierten Landwirtschaft, die ist sehr effizient. Deshalb sind wir 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ohne diese effiziente Landwirtschaft, ohne Düngemittel gäbe es uns vielleicht gar nicht. Und die ist nun einmal da. Das heißt, ich habe mir viele besonders ökologische Projekte angeschaut. Aber ich sehe halt auch die Tatsache, dass das jetzt nicht irgendwie übertragen werden wird auf andere Projekte. Und gleichzeitig, wir haben in Deutschland beispielsweise einen recht geringen Anteil von Biolandwirtschaft. Ich glaube, es gibt das Ziel, das auf 30% zu erhöhen. Das ist aber so, dass wir halt weniger effizient, also weniger Essen pro Hektar produzieren können. Das heißt, und das Problem bei der industrialisierten Landwirtschaft, das kennen wir, große Monokulturen, viel Pestizideinsatz, die verursacht große ökologische Schäden einfach. Und das sind praktisch die beiden Pole, die es da irgendwie zu vereinen gibt. Und ich glaube, dass der sinnvollste Weg wäre, der größere Hebel ist die konventionelle Landwirtschaft, weil es einfach mehr Flächen gibt. Das heißt, wenn wir bei der konventionellen Landwirtschaft mehr, und das wird teilweise schon gemacht, also mehr nachhaltige Praktiken fördern, hat das am Ende einen größeren Effekt, als wenn wir noch irgendwie 1% mehr Biolandwirtschaft haben. Und das so ein bisschen, diese Trennung so ein bisschen auseinander zu bekommen. Anderes Thema ist Gentechnik. Das ist in Deutschland verschrien, aber ich glaube aus den falschen Gründen. Ich habe weiterhin keine wissenschaftliche Untersuchung gefunden, die sagt, gentechnisch verändertes Gemüse oder Soja ist es ja meistens oder Mais ist irgendwie schlecht für uns. Das Problem ist aber ein anderes. Das kommt meistens mit Monopolen. Das heißt, in den USA beispielsweise 2/3 der landwirtschaftlichen Flächen dort werden mit sogenanntem Roundup Ready Getreide bepflanzt. Also das ist Saatgut, das für gegen ein Pestizid resistent ist. Und das im Paket wird dann von Monsanto verkauft. Das heißt, sie haben ein Monopol auf dieses Saatgut und auf das Pestizid. Und das Problem ist dann, wenn es dann irgendeine Krankheit gibt, die dann nicht mehr von Roundup, also diesem Pestizid, bekämpft werden kann, haben wir ein ziemlich großes Problem. Das heißt, und wie gesagt, ich glaube, man kann auch gentechnisch verändertes Saatgut gut einsetzen, aber so wie es gerade eingesetzt wird, ist es sehr risikoreich, glaube ich. Und das ist eher das Problem. Und da würde ich fast sagen, wenn es beispielsweise Saatgut gibt, das besser mit Trockenheit klarkommt, das besser mit Hitze klarkommt, das besser mit diesen extremen Schwankungen klarkommt, die wir jetzt sehen, dann sehe ich da kein großes Problem mit. Aber es ist halt ein Problem, wenn man dann sowas nur noch anbaut.
In Abhängigkeit sich begibt.
Sich in Abhängigkeit begibt. Und das, wir haben jetzt viel von Effizienz gesprochen. Das Effizienz ist leider sehr risikoreich. Das heißt, wir haben das bei Corona gesehen oder bei dem Schiff im Suezkanal. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist total auf Effizienz getrimmt. Aber wenn dann ein kleines Rädchen in diesem System dann hakt, bricht das ganze System zusammen. Und das haben wir auch bei der Landwirtschaft. Wenn wir so effiziente Systeme schaffen, wie wir jetzt haben in der industriellen Landwirtschaft, riesige Flächen, sind die extrem anfällig. Das heißt, Effizienz, klar, ist gut, wir können viele Menschen ernähren, aber es birgt auch enorme Risiken. Und genau, deshalb glaube ich, man muss die Trennschärfe zwischen Biolandwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft so ein bisschen aufweichen.
Sagt Daniel Etter, zu Gast heute hier bei SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Glaubt der Autor tatsächlich, er könnte mit seiner romantischen Vorstellung die Ansprüche von Millionen Menschen befriedigen?
Ja, bei der Frage waren wir gerade schon so ein bisschen, jetzt kommt sie nochmal konkretisierter.
Genau, ich glaube, das ist nicht die Frage, also meine romantischen Vorstellungen sind da, glaube ich, relativ irrelevant. Wir haben natürlich, es ist irgendwie schön, irgendwie auf dem Land zu leben und so ein bisschen Olivenöl anzubauen. Aber die Frage ist ja, wie wir sicher in einer Welt, die immer heißer, trockener wird, die immer mehr Extreme hat, wie wir weiterhin sicher Nahrungsmittel anbauen. Und da müssen wir uns einfach Fragen stellen, die wirklich ganz groß sind und ganz systemisch sind. Und das heißt, es ist überhaupt nicht, es ist keine romantische Vorstellung, die ich habe, sondern einfach ein Zwang, den wir als Gesellschaft, als Zivilisation haben, dass wir uns fragen müssen, wie wir weiterhin Nahrungsmittel anbauen, wie wir Nahrungsmittel anbauen, ohne weitere ökologische Schäden hervorzurufen. Das ist keine romantische Vorstellung, sondern das ist wirklich ein Zwang, den wir als Gesellschaft haben, den wir als Zivilisation haben, wenn wir weiter auf diesem Planeten existieren wollen. Das ist, glaube ich, die große Frage. Und natürlich, wenn ich darüber schreibe und irgendwie diese Projekte, diese kleinen Projekte besuche, und das sind alles sehr idealistische Menschen, dann ist es natürlich auch so ein bisschen romantisch. Aber ich glaube, das ist ein Irrweg zu sagen, wir müssen weiter industrialisieren, wir müssen weiter effizient werden, wir müssen größer, schneller weiter werden, weil wir sehen gerade, dass dieses System an seine Grenzen kommt. Und ich glaube, da meine Vorstellungen sind da nicht so romantisch am Ende, sondern ganz klar, ganz hart, das sind existenzielle Fragen.
Also um die Grenze mal aufzuzeigen, was die Ressourcen unseres Planeten angeht, der Erdüberladungstag oder Nutzungstag liegt, glaube ich, mittlerweile im Mai oder so oder März vielleicht schon, wo wir alle Ressourcen, die wir für ein Jahr für unseren Planeten zur Verfügung haben, schon aufgebraucht haben. Also von daher ist da nichts mehr mit Romantik. Sie gehen ja auch nicht nur auf die kleinen Projekte, sondern auch in Niedersachsen beispielsweise. Da auf dem Hof von Alexander und Friederike Schierholz waren Sie. Und da sind wir bei dem Thema, die bearbeiten sandigen Boden, ja, wollen dort und produzieren dort auch Lebensmittel und haben dort im Endeffekt ein ganz zentrales Thema, was sie auch umtreibt, umgesetzt. Das heißt No-Till. Das heißt, die setzen keinen Pflug ein, sondern bearbeiten den Boden durch Regenwürmer auf der einen Seite, durch Zwischenpflanzungen und besonderen Umgang und auf der anderen Seite auch mit Glyphosat. Wie geht das zusammen?
Genau, das ist so ein bisschen das Beispiel, was ich habe, um diese Trennung zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft so ein bisschen aufzuweichen. Und Glyphosat ist ein großes, sehr emotional aufgeladenes Thema, mit einem guten Grund. Und auf dem Hof Schierholz, die haben halt dort in Niedersachsen flaches Land, sandige Böden. Das größte Problem oder eines der größten Probleme, was sie dort haben, ist das Winderosion. Das heißt, wenn es trocken ist und heiß ist im Sommer und dann eine Windböe geht, dann geht die oberste Bodenschicht einfach verloren. Und in der obersten Bodenschicht ist halt die gesamte Produktivität so eines Betriebes. Das heißt, es ist eine existenzielle Frage wieder, dass man versucht, die Erosion dort zu verhindern. Das Problem, wir müssen halt immer noch Unkräuter bekämpfen. Das heißt, der Boden von der Ackerboden muss immer noch bearbeitet werden, der muss unkrautfrei gehalten werden. Und da gibt es im Prinzip zwei Wege. Das eine ist der Pflug, das heißt, das wird umgegraben, und das andere sind
Herbizide.
Herbizide, genau. Und in der Abwägung haben die gesagt, das ist schädlicher für unseren Boden, für die Nachhaltigkeit unserer Landwirtschaft hier, den Boden umzupflügen und dadurch das Bodenleben zu zerstören. Und deshalb setzen wir Glyphosat ein in geringen Mengen, geringeren Mengen als empfohlen wird. Aber wir haben dadurch den Vorteil, dass wir die Regenwürmer praktisch am Leben halten. Und das funktioniert auch in Maßen. Das ist eine wahnsinnig komplexe Fragestellung, weil das extrem auf die Böden ankommt, die man als Landwirtin bearbeiten muss. Das heißt, das funktioniert nicht überall, aber in deren Fall haben die das als einzige Möglichkeit gesehen, diese Bodenerosion, diese Winderosion zu verhindern und gleichzeitig weiter anzubauen und gleichzeitig auch für sie einen nachhaltigen Weg zu finden, dort Landwirtschaft zu betreiben. Und das Interessante ist, der Alexander Schierholz, der hat lange in der Ukraine gearbeitet, auf landwirtschaftlichen Betrieben dort. Und das sind heißere, trockenere Bedingungen als bei uns. Oft größere Felder. Das heißt, da war dieses Problem der Bodenerosion noch stärker gegeben. Und das andere Problem ist weniger Wasser. Und jedes Mal, wenn man so einen Boden pflügt, dann exponiert man die Erde der Atmosphäre und ganz viel Wasser geht verloren. Das heißt, in so trockenen Gebieten ist Pflügen halt sehr kontraproduktiv, weil halt Wasser verloren geht. Da geht halt mal eine Woche Regen verloren, wenn man einmal pflügt. Und in Niedersachsen, dort wo sie sind relativ ähnliche Bedingungen.
Deshalb haben sie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern haben wir auch große flächige, auch der Erosion ausgesetzte Landwirtschaftsbereiche.
Ja, es gibt da natürlich andere Konzepte, Erosion zu verhindern, indem man Baumstreifen pflanzt, ganz einfach. Das funktioniert auch, das haben wir auch. Durch die Industrialisierung in vielen Gegenden sind die dann einfach weg auf einmal, weil man größere Felder haben will, weil das effizienter ist, weil man dann mit größeren Maschinen fahren kann, sind auf einmal die Baumstreifen und irgendwann entdeckt man, okay, das ist jetzt ein Problem, weil unser ganzer Boden flöten geht.
Also Agroforstsysteme, so nennt man das, glaube ich, im Fachbegriff. So,
ja, das ist dann nochmal ein Schritt weiter. Agroforstsysteme sind dann wirklich Baumstreifen, die in den Feldern sind. Das heißt, man hat praktisch Streifen von, wo man dann Getreide anbaut oder Leguminosen wie, weiß nicht, Soja, die halt so breit sind wie nennt sich das, Mähdrescher. Und dazwischen dann Baumstreifen, teilweise mit Nussbäumen, teilweise einfach mit Pappeln, die einfach nur dafür da sind, Bodenerosion zu verhindern und gleichzeitig, wenn es dann mal regnet, durch ihr Wurzelsystem mehr Wasser in den Boden zu bekommen.
Daniel Etter, wir haben noch jede Menge weitere Fragen. Hier ist die nächste.
Hält der Autor eine subventionierte Landnutzung mit einer länderübergreifenden Marktordnung überhaupt für sinnvoll? Und wenn ja, wie sollte sie aussehen?
Das ist, schwierige Frage, mit der ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig beschäftigt habe. EU-gemeinsame Agrarpolitik ist ein Riesenthema.
Aber subventionierte Landwirtschaft haben wir ja durch die EU.
Wir haben subventionierte Landwirtschaft.
Die wird ja doch sehr häufig auch sehr kritisch gesehen, weil sie eben vielleicht die falsche Größe vor allen Dingen subventioniert. Ja. Gibt es da bei Ihnen vielleicht einen Ansatz, um die Frage so einzuordnen, wo Sie sagen würden, das würde vielleicht, Sie haben es vorhin schon angedeutet, einen viel größeren Hebel in Bewegung setzen in Richtung Nachhaltigkeit, ökologisch sinnvoll?
Ja, ich glaube, das muss man, also wenn wir es europäisch lösen können, dann ist es besser, wenn man das europäisch löst, weil man natürlich, es gibt ja so ein Rennen nach unten, Rennen irgendwie billiger zu produzieren, gerade bei Fleischproduktion ist das ein großes Thema. Wenn wir hier in Deutschland irgendwie super Bedingungen für Tierhaltung haben, wandert die Fleischproduktion ins Nachbarland ab und dann wird das nach Deutschland importiert. Das heißt, das müssen wir natürlich in einem europäischen Markt, den wir haben, in einem europäischen Binnenmarkt mit offenen Grenzen, wo man zwischen den Grenzen handeln kann, müssen wir das natürlich innereuropäisch lösen, glaube ich. Dieses System der subventionierten Landwirtschaft, das haben wir nun mal, das kann man sicher, da kann man, der große Vorteil dabei ist, dass man sehr viel lenken kann. Der Nachteil, das ist halt nicht immer, dass vor allem große Betriebe davon profitieren, dass nicht unbedingt, dass es zwar Ansätze gibt, das ökologisch sinnvoller einzusetzen, aber dass immer noch vor allem Größe der entscheidende Faktor ist, wie viel Geld Landwirte bekommen. Das heißt, man kann das schon in bessere Bahnen lenken durch dieses System. Man muss es europäisch machen, aber wie gesagt, ich stecke nicht wahnsinnig tief in der GAP drin, gemeinsame Agrarpolitik.
Ist ja auch okay, aber ja. Sie haben ein ganz konkretes Beispiel ja in Ihrem Buch, wie ich finde, das sehr interessant, gerade in Ihrer Nachbarschaft in Spanien, bekannt für Schinken. Mhm. Das heißt, der kommt ja von irgendwoher von Schweinen. Mhm. Und die meisten Schweine in Spanien stehen in Ställen, sehen nie das Tageslicht. Und in der Nachbarschaft, da schreiben Sie drüber, wird gerade nochmal so ein Betrieb im Dorf größer gebaut. Ein Schlachtbetrieb oder ein Zuchtbetrieb. Also diese Ställe, das ist ja auch bekannt, die stehen in der Landschaft rum, aber man sieht keine Schweine. Also das ist vielleicht so ein Beispiel, wo man sagen kann, wenn man ökologisch nachhaltig fördern möchte, um auch Schinken zu ermöglichen, dann aber bitte nicht diese Stelle.
Schweine ist ein gutes Beispiel, aber weil da ganz viel passiert. Zum einen, Schweine können im Gegensatz zu Kühen oder Wiederkäuern sich nicht von Gras ernähren. Die können nicht auf Weiden gestellt werden und werden dann da alleine gelassen und wachsen dann. Das heißt, die brauchen Futter, die brauchen Soja, die brauchen Mais, die brauchen Weizen, was auch immer die bekommen. Und da wird in Deutschland, irgendwann gab es ein Interview im Deutschlandfunk mit dem Präsidenten des Bauernverbandes, glaube ich, der meinte, wir haben in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad für Schweinefleisch erreicht. Wir sind sogar drüber, glaube ich, irgendwie 110%. Das stimmt so. Wir produzieren sehr viel Schweinefleisch, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Aber wir produzieren nicht genug Essen für diese Schweine. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel Getreide, vor allem Soja und so, importieren, um diese Tiere zu ernähren. Das kommt aus Brasilien, das kommt aus den USA. Wenn man das auf die Fläche reduziert, sind es alleine Brasilien und aus den USA 1 Million Hektar, die wir dort haben, um in der EU Schweine und Hühner zu füttern. Das heißt, und das Problem ist dann, natürlich, diese riesigen Mengen Futter, die scheiden die Schweine wieder aus. Das heißt, da entsteht viel Gülle, da entsteht viel Mist, der dann wieder ausgebracht wird auf Feldern oder und dann vor allem in den Gegenden, wo viel Schweinefleisch produziert wird, sehen wir, dass die Grundwasser dort extrem verschmutzt sind. Das sind die Hotspots, das kann man ziemlich genau auf der Karte erkennen. Wo waren wir bei der?
Also dieser Kreislauf, das genau. Ist ja auch das, was Sie beschreiben. Dieser Kreislauf, das Abholzen, um Soja zu generieren, damit wir die Schweine dann exportieren können und verseuchen gleichzeitig noch die Ostsee. Das ist der Standard im Moment.
Das ist der Standard im Moment. Und ich glaube, ein britischer Umweltschützer George Monbiot hat das Ghost Acres genannt in seinem Buch dazu. Also Äcker, die wir hier in Deutschland nicht sehen, aber die dafür zuständig sind, dass wir Schweine und Hühner vor allem ernähren können. Bei uns im Tal ist es so entgegen, also wir haben auch Wasserprobleme und Probleme mit verdrecktem Grundwasser. Und da wurde bei uns im Dorf gerade noch eine Schweinefleischfabrik vergrößert, fast doppelt so groß gemacht. Und wir wissen, dass es einfach nicht kein System ist, was gut funktioniert. Und das andere, wie gesagt, und ich habe einen Schweinestall direkt neben dem Haus, also das Nachbargrundstück. Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr vor 3-4 Monaten habe ich dort ein Schwein gesehen tatsächlich. Die werden immer im Stall gehalten. Sind wirklich unter erbärmlichen Bedingungen werden die dort gemästet. Man hört sie immer nur schreien. Das ist ein sehr unangenehmes Geräusch, weil es einfach, es ist wirklich so ein panisches Schreien, was diese Schweine, das ist das Einzige, was man von denen mitbekommt eigentlich. Und das ist auch in Deutschland nicht wirklich rosig, hier ein Schwein in einem Schweinebetrieb zu sein. Aber das andere, was wir an Schweineproduktion sehen, wir sehen einen extremen Rückgang im Konsum in Deutschland. Wirklich von Jahr auf Jahr um 10% fällt das, was glaube ich genau daher kommt, dass Menschen realisieren, dass diese Tiere unter extrem schlechten Bedingungen gehalten werden, auch in Deutschland, und dass es nicht wirklich nachhaltiges Produkt ist. Und ich glaube, das ist so ein positives Beispiel, wo ich sehe, dass sich etwas in bessere Bahnen bewegt.
Benedikt Bösel ist an der Stelle, glaube ich, auch zu nennen. Sie haben ihn in Brandenburg besucht. Er hat 3000 Hektar und hat dort Rinder unter anderem auf seinen Weiden stehen. Und wenn man das Kapitel liest in Ihrem Buch, wird einem auch klar, was es eigentlich bedeutet, wenn Tiere, Menschen und eben die Umgebung doch eher einheitlich, ganzheitlich zusammenleben. Und wenn nicht einfach nur Ställe rumstehen, wo der Mensch die Tiere hält und nebenher noch Mais anbaut. So viel zu diesem Punkt noch. Bei Daniel Etter sind wir hier bei Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
Landwirtschaftliche Konzept des Autors ein rein vegetarisch gedachtes oder kommen dort auch in natürlicher Weise Tierhaltungen vor?
Ein großes Thema, auch sehr emotional. Ich glaube, ich habe das Problem, was wir mit der Fleischproduktion haben, ist nicht die Fleischproduktion an sich, sondern dass wir zu viel davon haben. Gerade bei Schweinen, wir haben einfach zu viel. Wir haben für die Schweiz, hat die Uni Zürich hat das ausgerechnet, wenn wir wirklich Eigenproduktion haben wollen, also wenn wir Selbstversorgung, 100% Selbstversorgungsgrad haben wollen, in der Schweiz wurde das ausgerechnet, müssen wir Schweine um 98% reduzieren, Hühner um das Gleiche etwa, weil die halt nicht sich, wie gesagt, wie im Gegensatz zu Wiederkäuern, nicht von Weiden ernähren können. Und bei Kühen und Rindern, die können relativ im gleichen Maße dort weiter in der landwirtschaftlichen Produktion existieren. Das heißt, ich glaube, so Rinder, Wiederkäuer haben in einem funktionierenden Ökosystem eine Rolle. Die gab es immer, wenn man sich anschaut, wie die Natur hier in Deutschland vor hunderten Jahren aussah. Da gab es halt große, vor tausenden Jahren, da gab es halt große Wiederkäuer, die über Weiden gezogen sind. Das heißt, die sind eigentlich ein wirklich zentraler Bestandteil eines funktionierenden Ökosystems. Das heißt, es gibt Wege, wie man diese wieder integriert, wie man vor allem durch Kühe halt auch wieder Fruchtbarkeit in Ackerflächen zurückbekommt. Das heißt, wir haben gerade Benedikt Bösel erwähnt, der hat Ackerflächen, wo Getreide angebaut wird, und er hat dann Weideflächen, wo Rinder stehen, und die werden dann umgebrochen nach ein paar Jahren, und dann, wo die Rinder vorher standen, wird dann Getreide angebaut, weil in diesen Feldern wieder Fruchtbarkeit drin ist. Das heißt, es gibt zwar durch Zwischenfrüchte, also sogenannte Gründüngung wie Leguminosen, bekommt man wieder gewisse Nährstoffe in den Boden. Aber im gegenwärtigen landwirtschaftlichen System, das wir haben, also auch in der Biolandwirtschaft, gibt es eigentlich nur diesen Weg Mist, also Tiercode, der praktisch dazu genutzt wird, wieder Fruchtbarkeit in den Boden zu bekommen. In der konventionellen Landwirtschaft sind es halt dann Düngemittel. Diese beiden Wege nutzen wir gerade. Das ist einfach so. Und ich glaube, das gibt halt dann so ein paar Ausreißer, wie gesagt, in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es einfach zu viel Fleisch und dadurch zu viel Nährstoffe, zu viel Mist, zu viel Gülle, das dann zu einer Übersättigung des Bodens führt. Aber wenn man sagt, wir nutzen Fleisch in dem Maße, wie es den Boden wieder aufbaut und in dem Maße, wie man wie der Boden es hergibt, wie der Platz es hergibt, dann glaube ich, gibt es schon Wege, Fleisch natürlich und nachhaltig zu produzieren. Und vor allem, das sind Lebewesen, und die Haltung, die wir halt hier haben in Deutschland, die ist schon relativ gut weltweit gesehen, aber immer noch wirklich nicht. Also es ist einfach kein Weg, mit anderen Lebewesen umzugehen, meiner Meinung nach.
Um die Frage des Hörers nochmal vielleicht kurz aufzugreifen. Sie sind Veganer lange Zeit gewesen?
Ich habe vegan gelebt ein paar Jahre. Ich lebe jetzt vegetarisch. Einzige Ausnahme ist, dass ich manchmal Wild esse und manchmal Fisch, wenn ich irgendwie in Bayern an einem See bin und weiß, dass der Fisch aus diesem See kommt. Aber es gibt einen großen, großen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass wir Fleischkonsum reduzieren müssen, massiv reduzieren müssen. Da führt kein Weg, also wenn wir irgendwie von Klimazielen reden, führt da kein Weg vorbei. Wenn sich ein bayerischer Ministerpräsident dahinstellt und seine Bratwürstchen verteidigt, dann hat das nichts mit irgendwie, da gibt es keine Faktenbasis dafür. Wir müssen Fleisch reduzieren. Da gibt es in Deutschland große Opposition dagegen. Ich habe jetzt gerade die Landwirtschaftsministerin von NRW war mal bei so einem Veggie Day an der Uni Bonn und hat dann vegetarische Cannelloni gegessen und musste sich danach dafür entschuldigen und öffentliche Statements abgeben, dass sie auch Fleisch isst, dass das zu einer gesunden Ernährung dazugehört. Das ist Quatsch. Da gibt es einfach, das sind klare Lobbyinteressen dahinter. Und wie gesagt, der Konsens ist, dass wir Fleisch reduzieren müssen, aber das heißt nicht, dass wir gar kein Fleisch mehr konsumieren müssen. Es gibt Wege, wie man das besser machen kann.
Wir haben noch ein paar Fragen.
Ich habe bereits vor 10 Jahren an einer Sendung in Ihrem Rahmen teilgenommen. Und zwar war der Studiogast Joachim Radkau. Und zwar nannte sich das Buch bzw. das Thema »Die Ära der Ökologie«. Eine Weltgeschichte. Nun frage ich, wie ist die Sinnhaftigkeit des Autors, sagen wir, in gewisse relevante gesellschaftliche Kreise jetzt mal zur Kenntnis gekommen, zur Wirksamkeit gekommen? Wie hat sich so eine Darstellung jetzt mal verallgemeinert?
Also wie erfolgreich, so verstehe ich diese Frage, ist Ihr Ansatz, Ihr Feldversuch, wenn Sie darauf schauen, dass es ja vielleicht im Kleinen hier und da Projekte gibt, aber im Großen auch umzusetzen und auch, sagen wir mal, politischen Willen ganz massiv in diese Richtung zu tragen. Wo stehen Sie da?
Es ist schwierig. Also wir sehen jetzt irgendwie in den vergangenen Jahren, wir sehen, dass wir eine Energiekrise hatten, dass Energiepreise hochgegangen sind, dass wir Inflation haben und dass über diese beiden Krisen, die ja nicht wirklich für uns jetzt nicht dramatisch sind, die sind natürlich, merken wir das im Alltag, aber es sind keine dramatischen Krisen, aber über diese beiden oder über diese Krisen der vergangenen Jahre wurden halt viele ökologische Ansätze komplett geschliffen. Es gab die Green New Deal in Europa, der mal beschlossen ist und jetzt wieder irgendwie bekämpft wird. Es gab diese Greening-Initiative, das heißt, dass gewisse landwirtschaftliche Flächen wieder brachgelegt werden und der Natur für eine Zeit lang überlassen werden. Das alles gerade torpediert wird in den vergangenen Jahren. Und das heißt, also es ist ein großer politischer Lobbykampf gegen solche Initiativen in den vergangenen Jahren, die wir sehen und die halt auch immer mehr gemainstreamt wird. Das heißt, wir haben, ich glaube, das politische Problem, was wir haben, ist, dass es halt immer irgendwie so, ja, als Alibi genutzt, also dass soziale Probleme als Alibi genutzt werden, um ökologische Probleme nicht anzugehen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir müssen Fleisch teurer machen, dann heißt es ja, aber dann können sich weniger privilegierte Menschen kein Fleisch mehr leisten. Das ist aber, da gibt es ja, gäbe es ja theoretisch Wege dagegen. Man könnte ja irgendwie vielleicht mal darüber nachdenken, ob wir die Mehrwertsteuer auf Gemüse irgendwie abschaffen oder auf oder die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte auf 7% runtersetzen, wie es jetzt für tierische Produkte der Fall ist. Und so Sachen, da gibt es ja Wege, diese sozialen Probleme zu lösen, aber es wird halt oft so getan, als wäre das, würde sich das ausschließen. Ja, wie gesagt, es ist die große Frage unserer Zeit, der kommenden Dekaden, wie wir die Zahl der Menschen auf diesem Planeten mit der Existenz einer ökologischen Basis unserer Lebensgrundlage, wie wir das vereinen können. Und da gab es viele Ansätze, aber man sieht halt immer wieder, dass sie jetzt torpediert werden in der Politik, aus der Politik, teilweise aus der Regierung. Ja.
Weitere Frage noch.
Es hat mich immer sehr gestört, dass abgeerntete Getreidefelder sehr oft geeckt, ohne Grün, als nackte Erde wartete bis zur nächsten Getreidesaat. Ich finde, das ist für die Erde ungesund und für das ganze System.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist tatsächlich, das wird, also es gibt tatsächlich Subventionen für Zwischenfrüchte. Das heißt, dass man schon während das Getreide wächst, andere Untersaaten aussät, die dann wachsen und sobald die das Getreide dann abgeerntet werden, der Sonne ausgesetzt sind und dann groß werden. Da gibt es Konzepte für, da gibt es Mittel für, EU-Mittel. Das wird auch auf sehr vielen Äckern inzwischen gemacht. Es gibt aber immer noch sehr viele, wo es nicht gemacht wird und das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt viele Sachen, die relativ umstritten sind, wo man sich so ein bisschen fragt, ob die funktionieren oder wann die funktionieren. Das, wo es wirklich einen wissenschaftlichen Konsens gibt, wo die Datenlage ziemlich klar ist, Zwischenfrüchte sind eine super Sache, bringen mehr Nährstoffe in den Boden, schützen den Boden vor Sonneneinstrahlung, schützen vor Wasserverlust, bringen Leben in den Boden auf jeden Fall. Da hat die Hörerin vollkommen recht.
Martin Rees, vielen Dank, hat noch eine Anmerkung, vielleicht auch für ein weiteres Reiseziel fürs nächste Buch. Herr Etter, er sagt, ob Sie schon mal bei den Maya und ihren Nachfahren waren, denn die hatten Autarkie ohne Raubbau in der Versorgung offenbar schon früh perfekt entwickelt in einer Hochkultur und in Tradition, die der Westen in Abhängigkeit von seinen Produkten verwandelt, ohne die regenerativen Kräfte zu entdecken oder zu bewahren.
Da ich war recht europazentriert, weil das halt mein Kontext ist, in dem ich mich bewege. Das klingt sehr interessant auf jeden Fall. Aber wir müssen auch sehen, wir hatten das auch in Europa. Das ist jetzt nicht so lange her, dass wir keine Selbstversorgung hatten oder Selbstversorgung hatten in Europa. Das ist alles nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich diese Industrialisierung der Landwirtschaft und diese Globalisierung wirklich erst durchgesetzt. Das heißt, es gab es davor schon. Aber wir konnten natürlich, es war schwieriger, so viele Menschen zu ernähren, wie es heute der Fall ist.
Inge Käufer aus Saarbrücken hat noch eine Mail geschickt, da geht es um Pflanzen brauchen Photosynthese und sie fragt, was ist mit den Insekten bei ihrem Projekt? Und da kann man schon mal gleich sagen, um am Ende unserer Sendung nochmal darauf hinweisen, sie schreiben auch über Schlangen und ich glaube, es sind Knoblauchkröten. Bei Ihnen auf dem Knoblauch. Nicht Knoblauchkröten, da habe ich mich falsch.
Knoblauchkröten.
Also auf jeden Fall Tiere, die in ihrer Wiese unter anderem auch wieder zu finden sind. Also Sie haben ja angefangen, auch nochmal die Insekten zu betrachten und zu zählen. Ja, genau. Ist das auch so ein Weg, wo man eigentlich elementar ganz nah an dem dran ist, worum es eigentlich geht?
Ja, also Insekten wahnsinnig wichtig. Das ist, also ich muss ja auch irgendwie ein bisschen Freude daraus ziehen, was ich da mache. Das ist ja nicht nur eine akademische Betrachtung. Und wenn im Frühjahr zwischen den Oliven haben wir Leguminosen gepflanzt, Esparsette heißt es. Das ist so eine rötlich-lilafarbene blühende Pflanze und dazwischen auch Rotklee. Und wenn man im Frühjahr in so ein Feld reingeht, dann ist das einfach ein wahnsinniges, das ist wirklich laut. Das ist ein Summkonzert da. Und da sind ganz viele unterschiedliche Bestäuber, Hummeln, Bienen, Schmetterlinge. Das ist ganz wunderbar.
Also das Leben floriert und ich glaube, das ist auch so, was wir stehen lassen können. Versuchen Sie, Leben zu erhalten und Photosynthese zu betreiben und dann kommen wir auf den richtigen Weg.
Hoffentlich, ja.
Daniel Etter, vielen Dank für den Besuch hier in Saarbrücken. Heute mit Feldversuch, mein Hof und die Suche nach der Zukunft der Landwirtschaft. Er war zu Gast. Ihnen alles Gute und Dankeschön nochmal.
Vielen Dank ebenfalls.
Hier ein Buch geht an Richard Becker aus St. Ingbert, Bernd Stoß aus Chemnitz und Miriam Lehmann. Nächste Woche dann Philipp Hübel zu Gast. Sein Buch Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Das Thema also, wie können wir gute Menschen sein, grob zusammen. Gefasst. Nächsten Sonntag bei Fragen an den Autor wie immer um 9.04 Uhr hier auf SR2 Kulturradio. An dieser Stelle nochmal danke für Ihr Interesse. Wenn ihr keine Fragen an den Autor-Sendung verpassen mögt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr viele weitere Folgen unserer Sendung, Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und wenn ihr unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollt, Sachbücher zu gewinnen, sendet eure Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, da gerne eine Sprachnachricht oder eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und jetzt gibt's noch einen Podcast-Tipp, wenn Sie das heutige Thema in der ARD-Audiothek noch vertiefen wollen. Große Fragen in 10 Minuten. Wissenschaftsreporter Carsten Möbius erklärt sie mit Hilfe der Wissenschaft komprimiert, aber kompetent. Zu den Fragen, die er da klärt, gehört etwa die nach einer Verfassung. Großbritannien hat keine, Israel hat keine, Neuseeland hat keine. Wozu brauchen wir dann eine? Der Podcast streift aber auch andere Themen, etwa die Frage, ob Unwetter tatsächlich häufiger und stärker werden und, kein Witz, ob früher tatsächlich alles besser war. Große Fragen in 10 Minuten, den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.